von mir und vielen Dank für die herzliche Begrüßung und das herzliche Willkommen heißen. Wir freuen uns, überlegt zum dritten oder vierten Mal über euch in Littenau zu sein. Stellen uns kurz vor, ich bin heute mit meiner Frau Daniela. Mein Name ist Rico Hertel. Wir wohnen in Reinshof bei Zwickau, haben zwei Kinder, 16 und 19 Jahre alt und sind ehrenamtliche Mitarbeiter beim Kinderhilfswerk Compassion und gehören zur evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Tierfeld, Hattenstein, und freuen uns sehr, heute bei euch zu sein. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal vielleicht im Internet bei Google den Begriff Hand Gottes eingegeben hat und gehofft hat, vielleicht so ein paar christliche Sprüche zu kriegen. Wenn ihr es probiert, werdet ihr merken, es kommen keine Bibelverse oder keine christlichen Ereignisse, sondern es kommt dann der 22. Juni 1986, Aztekenstadion, Mexiko, als Diego Maradona mit der linken Hand den Ball ins Tor drückte. Und viele Millionen Menschen im Stadion und am Bildschirm haben gesehen, dass das Handspiel war, nur einer nicht, in dem Fall der Schiedsrichter. Und es wurde das Tor gegeben. Und nach dem Spiel kommentierte Maradona das so: Naja, es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes. Nun ja, die Hand Gottes gehört nicht zu Maradona, das können wir schon mal festhalten. Und ich gebe nochmal so einen Dank an unseren Techniker, vielen Dank, dass er weiß, er kann die Präsentation weiterkriegen. Also nicht wundern, bitte euch, aber in erster Linie die Techniker. Und für viele Menschen ist die Hand Gottes, darum ging es in dem Video ja so, irgendwie der Ursprung aller Dinge. Und in der Bibel kommt über 170 Mal Hand Gottes als Bild, als Metapher vor. Und ich denke, einige Verse sind euch auch bekannt: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139. Oder: Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31, Vers 16. Oder aus dem Neuen Testament, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, da steht: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Und so irgendwie so ein schönes Bild von Vertrauen, von Lebensnotwendigkeit. Und wir sehen, dass die Hand Gottes nicht eine Hand ist, die aus Fleisch und Blut besteht, sondern eine Hand, die ja unsichtbar ist und trotzdem eine große Wirkung hat. Im Buch Esra, da steht: Die Hand unseres Gottes war über uns und rettete uns vor der Hand des Feindes. Und wir merken, in der Bibel wird die Hand Gottes an verschiedenen Stellen sichtbar. Mal, indem sie rettet, aufbaut, beschützt, bestraft, aber auch segnet. So segnet keine andere Hand. Das ist das Thema der Predigt heute. Und wir wollen mal in den Anfang der Bibel schauen und sehen im Schöpfungsbericht, dass Gottes Segen losgeht. Gott segnet die Tiere und die Menschen. Und Segen ist irgendwie so ein schönes, vertrautes Wort. Und es begegnet uns umgangssprachlich ab und zu. Vielleicht habt ihr auch manchmal: Ach, die Zeit, die war echt gesegnet. Oder: Ach, ich muss mal schnell etwas absegnen. Und wir verwenden das auch, wenn Leute sterben, sagt man manchmal: Er hat das Zeitliche gesegnet. Oder: An Gottes Segen ist alles gelegen. Wir merken, wir sehnen uns irgendwie nach Segen und merken es auch bei Menschen, die mit Glauben nicht so viel zu tun haben. Dass sie irgendwo wünschen, sich an bestimmten Momenten ihres Lebens, an entscheidenden, irgendwie sich unter diesen Segen Gottes zu stellen. Irgendwie diese übernatürliche Kraft zu spüren und zu merken. Ja, wir merken das an vielen irischen Segenswünschen, die es gibt. Wir merken, dass Eltern ihre Kinder segnen lassen wollen, sie durch die Taufe unter den Segen Gottes stellen. Und offenbar steckt da eine Sehnsucht drin nach dieser Machtatmosphäre Gottes. Doch was ist der Segen Gottes eigentlich? Ich habe eine Predigt gehört, da hieß es: Alles Gute, das Gott einem Menschen schenkt, das ist Segen Gottes. Also die zugesprochene Gegenwart Gottes, Gesundheit, Nahrung, Kinder, Wohlergehen, Frieden. Aber auch, dass Gott uns segnet, wenn es uns nicht so gut geht, indem wir wissen können, dass er bei uns ist, dass wir seinen Trost erleben können. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, im ersten Teil der Bibel, da findet sich das Wort Segen mit einer im hebräischen Urtext mit dem Wort Barak. Und es hat, wenn es vorkommt, drei Bedeutungen. Die erste ist, dass Gott segnet, also seine heilvolle Kraft gibt und ausstattet. Ja, so segnet Gott die Tiere und die Menschen. Und im 5. Buch Mose steht, und der Herr wird dir einen guten Schatz den Himmel auftun und deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und alles tun, deiner Hand zu segnen. Also Segen in der Bedeutung, dass Gott seine Kraft ausgibt und Menschen segnet und ihr Tun. Das zweite ist, dass Menschen sich gegenseitig segnen. Also sich die heilvolle Kraft Gottes zusprechen, zu wünschen. In Israel ist das häufig üblich, dass man sich segnet beim Kommen und beim Abschied nehmen. Und die dritte Bedeutung, die wir finden im Alten Testament, ist Segnen im Sinne von Loben und Danken. Und das ist immer an Gott gerichtet. Im 5. Buch Mose, Kapitel 8 steht, du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen. Und auch dort steht dieses Wort Barak, also in der Wortbedeutung her, segnen. Wir können es also zusammenfassen, Gott segnet, Gott gibt Gutes oder Gott gibt Gelingen, wir dürfen Segen weitergeben und wir danken Gott dafür, für das, was wir erlebt haben. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dort ist es ähnlich. Dort findet man das griechische Wort eulogeo und das heißt so viel auch wie preisen, gut reden von jemand, etwas wohlreden. Und immer wenn dieses Wort vorkommt, hat es in unterschiedlicher Bedeutung wieder diese drei Ausrichtungen. Es kommt vor, dass Gott uns segnet, dass Gott gut von uns redet, dass Gott gut mit uns handelt. Das ist also die erste Bedeutung. Die zweite ist, dass wir andere Menschen oder Dinge segnen. Ja, zum Beispiel bei der Speisung der 5000 nimmt Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, die der kleine Junge gebracht hat. Und wir lesen, er dankte Gott und er segnete sie. Und dann werden sie verteilt. Also, wir wünschen uns, dass etwas Gutes ausgeht von dem, was wir mit anderen teilen. Und die dritte Bedeutung kommt auch im Neuen Testament vor. Segen im Sinne von gut reden, von Gott, ihn loben. Epheser 1, Vers 3, da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Da kommt dieses Wort Segen, also dieses Wort Eulogio dreimal vor, gepriesen sei Gott und unser Gott und Vater im Himmel. Also ein Dank an Gott. Gott gibt Gutes, wir können den Segen weitergeben an andere und wir danken Gott dafür. Das ist die Bedeutung, die Idee Gottes hinter dem Segen. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles, was Segen charakterisiert. Ich glaube, wir können das gut erkennen an der Geschichte von Abraham. Und dort dürfen wir erfahren, was es heißt, im Segensraum Gottes zu leben. Irgendwie ist die Geschichte von Abraham so ein Mittel zwischen Aufbruch und Ankommen, zwischen Vertrauen und Zweifeln, zwischen Hoffnung und Resignation. Und auch eine Geschichte, wo es um den Ruf Gottes geht und den Segen zu empfangen und weiterzugeben. Und wir wollen uns aus dem 1. Buch Mose so einmal 4 Verse lesen. 1. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Ihr habt auf der Folie hier 3 Verse, den 4. da hören wir ganz genau zu. Der kommt dazu. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr es ihm gesagt hatte und Lot zog mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Abraham hat also so sein Leben vor sich hergelebt und man könnte sagen, es war soweit alles in Ordnung. Man hat sich halt eingerichtet. Manchmal waren er und seine Frau Sarah vielleicht ein bisschen traurig, dass sie keine Kinder haben konnten. Aber sonst läuft's. Und jetzt nochmal umziehen? In einen alten Baum verpflanzt man doch nicht, oder? Und Gott sagt, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen will. Und Gott lockt den Abraham ein Stück mit diesen Worten, ich will dich segnen. Also mit einem Zuspruch, indem er sagt, hey, meine heilende, meine schützende, meine stärkende, meine mutmachende Begleitung ist mit dir. Und er fordert ihn heraus damit. Und das Interessante ist, wir lesen hier nichts, dass Abraham sagt, naja, Gott, such dir mal bitte noch jemand anders, ja, der das macht. Sondern wir lesen einfach nur, und Abraham zog los. Und da finde ich, hat Abraham mir was voraus. Ja, irgendwie Vergangenheit, Sicherheit hinter sich zu lassen. Und manchmal sind unsere Hände so voll, weil wir das festhalten, was uns lieb geworden ist, was uns Sicherheit gibt. Aber ich glaube, wir müssen manchmal loslassen, um neu empfangen zu können. Loslassen, damit Gott neu füllen kann und damit Gott und Jesus unsere Sicherheit ganz neu wird. Und ich glaube, so war das bei Abraham. Er zieht los, er wagt was Neues und er kommt irgendwann in das verheißene Land und er baut zwei Altäre, einen in Sichem und einen in Bethel. Also es läuft nach Plan, könnte man sagen. Und dann lesen wir im Vers 10 in dem gleichen Kapitel, es kam aber eine Hungersnot in das Land. Und ich dachte mir, bitte was? Wo ist denn Segen Gottes hin? Hunger ist alles andere als ein wirksames Merkmal von Segen. Hunger war und ist existenzieller Mangel, ist Kampf um Überleben. Und ich glaube, wir merken hier ein Stück weit von dem, was Segen Gottes nicht ist. Segen Gottes ist kein magisches Glücksversprechen, kein Rundum-Sorglos-Paket. Wenn du Christ wirst, wenn du Segen Gottes erlebst, dann wird alles gut sein. Dann wird dir alles gelingen, du wirst immer gesund sein, du wirst nie Sorgen haben. Es ist nicht diese Schutzfolie auf deinem Smartphone, was vor jedem Kratzer schützt. Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir das, dass gesegnete Menschen der Bibel oft vor Unglück auch nicht verschont waren. Abraham, David, Ruth, in Paulus, der auf seinen Missionsreisen Schiffbruch erleidet, Misserfolge hinnimmt, ins Gefängnis geworfen wird, hungert und trotzdem weiß, dass er ein gesegneter Gottes ist. Weil er weiß, dass in all den Situationen Christus an seiner Seite ist. Abraham zieht los. Und je weiter er zieht, umso mehr Probleme kommen auch auf ihn zu. Vielleicht kennt ihr die Begebenheit dann, als er seine Frau Sarah aus Angst gefangen genommen zu werden, als seine Schwester ausgibt. Und wir sehen auch hier, selbst alle Menschen in der Bibel, die wir sehen, die mit Jesus unterwegs sind, die Gott folgen, müssen immer wieder neu lernen, Gott zu vertrauen. Sie fallen hin, sie tun Dinge, wo sie irgendwie aus eigenem Reflex handeln, auf eigene Kraft bauen und merken, dass es neu darum geht, Gott etwas zuzutrauen und mit seiner Lebendigkeit zu rechnen. Und gerade beim Thema Kinder ist Abrahams Vertrauen echt gefordert. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Diese Verheißung bekommt Abraham, als er 75 Jahre alt ist. Und bei der Geburt von Isaak ist er ungefähr 100. Das heißt, es liegen 25 Jahre zwischen der Verheißung, ich will dich segnen, ich will dich zu einem großen Volk machen, und dem Zeitpunkt, wo es eingetreten ist. 25 Jahre, 1999. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was da war. Ich weiß es nicht so aus dem Hut. Aber es ist eine echt lange Zeit von Segenszuspruch und Verheißung. Das ist ein Weg, der erstmal gegangen werden muss. Und Segen ist somit ein Stück auch so ein stiller Begleiter. Segen ist wie eine Blume, die heranwächst, manchmal kaum wahrnehmbar und dann irgendwann aufblüht. Und so ist es mit Segen, es geschieht leise, verborgen und doch wahrnehmbar. Ihr sollt gesegnet sein, alle Geschlechter auf der Erde, so sagt Gottes zu Abraham. Und im Neuen Testament wird diese Verheißung in Erfüllung gehen. Da steht, durch Jesus Christus kommt der Segen Abrahams auf alle Völker. In Galater 3, Vers 14 steht, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Durch Jesus weitet sich dieser Lebens- und Segensstrom aus, bis hier zu uns nach Deutschland, bis hier zu euch nach Wildenau. Seid Gesegnete Gottes, ihr seid mitgesegnet mit Abraham. Galater 3, Vers 8 steht, ich will dich segnen, sagt Gott zu uns, wie er es Abraham gesagt hat. Und dieser Segen, der ist wie so ein Zwei-Schritte-Segen. Ja, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Teil 1 ist einfach, da ist man passiv und wir bekommen etwas, wir müssen vielleicht nur die Hände aufhalten. Und vielleicht hast du bei der aktuellen Situation, die um uns herum so ist und auch weltweit, den Eindruck, dass Segen zu verblassen scheint, nicht mehr so spürbar ist. Denn wir leben in unsicheren Zeiten und irgendwie jagt eine Krise die nächste und man hat den Eindruck, dass sie nicht mehr einzufangen ist. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass wir Mitgesegnete sind und Gott uns eine Sicherheit gibt. Gott uns materielle Fülle gibt. Wir eine Gesundheitsversorgung in Deutschland haben, über die wir oft schimpfen, die aber im weltweiten Vergleich für viele Menschen echt Luxus wäre. Und vielleicht sind es auch Menschen in deinem privaten Umfeld, die dich umsorgen, die mal nach dir fragen und wo du merkst, dass sie ein Segen für dich sind. Ich oder wir als Familie merken, je mehr Segen wir empfangen und je mehr wir uns dessen bewusst sein, umso mehr Segen können wir weitergeben. In Form von Zeit, von Rat, von praktischer Hilfe, für Gebet für andere oder auch durch ehrenamtlichen Einsatz. Gott vermehrt Segen dadurch, dass wir ihn an andere weitergeben. Und ich will euch gern einen Mann vorstellen, und zwar Gibson, ein älterer, freundlicher Herr aus Tansania. Und einer, der den Segen Gottes in seinem Leben erfahren hat und auch an andere weitergibt. Gibson hat jahrelang als Schweißer gearbeitet in Mwanza, einer Stadt am Viktoriasee in Tansania. Und er ist so ein echter Handwerker. Wer von euch ist Handwerker oder handwerklich begabt? Mal kurzes Handzeichen, ist vielleicht meine Hand mal unten. Wer bastelt gern so ein bisschen was? Ja, sehr gut. Dann könnt ihr euch vielleicht gut hineinversetzen in Gibson, so als Handwerker. Und Gibson ist jetzt im Ruhestand und doch blickt er sich um und merkt, 80% der jungen Leute in seiner Umgebung sind arbeitslos. Und er sieht die Familien ohne Vater, er sieht die jungen Männer, die niemand haben, an den sie sich wenden können. Und Tag ein, Tag aus sieht er diese Jugendlichen ohne Perspektive. Und er weiß, sie werden es aus der Armut nicht herausschaffen. Und eines Tages kommt er zu der Überzeugung, dass er den Teufelskreis der Armut nur durchbrechen kann, wenn Männer wie er aufstehen und der jungen Generation die helfende Hand reichen. Und so packt Gibson eines Tages seinen Koffer mit Werkzeug. Und er macht sich auf. Einmal pro Woche geht er ins Kinderzentrum einer evangelischen Gemeinde. Und dort verbringt er Stunden damit, den Jugendlichen Schweißen beizubringen. Und mehr, er ermutigt sie, er gibt ihnen Rat, er fordert sie heraus. Und so gibt es in manchen Leuten und manchen Jungen in einer zerbrochenen Familie irgendwie wie ein Vater geworden. Und so macht Gibson weiter, jeden Tag, Woche für Woche, denn er weiß, dass echte Veränderung etwas kostet. Und Gibson sagt, meine Freude wäre, dass wenn ich sterbe, ich mit leeren Händen sterbe, weil ich weitergegeben habe, was ich weiß und damit anderen Menschen Kraft gegeben habe. Und gibt es jemand, der Segensspuren hinterlässt? Und vielleicht kennst du auch Leute, die Segensspuren hinterlassen, bei euch in der Gemeinde. Vielleicht ist die Frau, die den Blick hat für die Kranken und Einsamen, für die, deren Leben nicht rund läuft und vielleicht eine liebe Karte schreibt, mal besucht, mit kleinen Geschenken ermutigt. Vielleicht ist es der Mann, der generationsübergreifend, wertschätzend redet und ermutigt und den Jung und Alt als echten Mann Gottes erleben. Vielleicht gibt es die Familie, die eine Patenschaft hat und somit ein Kind unterstützt in extremer Armut und ihm eine Chance gibt, da rauszukommen. Vielleicht ist es das Ehepaar, das sich engagiert für Menschen, die auf der Flucht sind und die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Gottes Segen ist eine Art Kreislauf. Segen vermehrt sich. Er beschenkt uns, damit wir andere beschenken können. Und ich habe zum Abschluss der Predigt zwei Fragen an dich. Die erste ist, wofür kannst du Gott danken und preisen in deinem Leben? Wofür kannst du Gott danken und preisen in deinem Leben? Und die zweite Frage, wo kannst du heute ganz konkret Segen an andere weitergeben? Wofür kannst du Gott danken und preisen für Segen in deinem Leben? Und wo kannst du Gott danken und Segen weitergeben für andere? In diesem Sinne möchte ich die Predigt mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer beenden. Es gibt nichts Größeres, als dass ein Mensch für andere ein Segen ist. Es gibt nichts Größeres, als dass ein Mensch für andere ein Segen ist. Amen.